You'll never feel happy.
Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast.
Never feel happy.
Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
So, Nils, die närrische Zeit hat begonnen.
Ja.
Du bist doch aus der Ecke. Praktisch.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja.
Ja?
Ja, aber mir ist die Lust schon vergangen, weil ich glaube, ich habe eine lustige Anspielung gemacht diesbezüglich bei Kunden und ich glaube, sie hat nicht gezündet hier in Berlin. Die haben nicht verstanden, um was es ging und deswegen habe ich es dann auch schon, ich habe es dann einfach ad acta ins Regal gestellt, diese Karnevals- oder ja, doch die Karnevalszeit.
Aber lief das bei dir in der Kindheit? Also habt ihr das so richtig gefeiert oder seid ihr dazu nach Köln gefahren oder, also ich kenne mich da in Ostwestfalen nicht so aus.
Ja, das wurde gefeiert, ja. Mhm. Es gibt auch neben Köln gibt es auch, also es gibt ja mehrere Hochburgen und es gibt aber, also Köln und Mainz zum Beispiel sind ja so großstädtische Hochburgen. Mhm. Es gibt aber auch in der Region, wo ich herkomme, zum Beispiel in dem kleinen Ort Riedberg oder in dem kleinen Ort Stuckenbrock.
Mhm. Ja, wer kennt es nicht?
Das sind halt klein, sozusagen so lokale Hochburgen, wo das wirklich ganz krass gelebt wird, wo du teilweise auch, da sind dann halt in so einem, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Einwohner Stuckenbrock hat, aber da ist dann abends von RTL ein Übertragungswagen.
Ja, ja. Und da sind mehr drin als im ganzen Ort.
Ja, so ungefähr. Ja. Ja, genau. Also gerade in den katholischen Gebieten dort wird das dann teilweise schon sehr extrem zelebriert.
Aber du verwunderst mich immer wieder. Also, weil ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass du mir gesagt hast, geh mir weg mit dem Scheiß, ich hasse das wie die Pest. Und bei dir, ich sehe jetzt so ein leichtes Leuchten in den Augen, so ein bisschen, nein, nee, doch nicht?
Nee.
Okay.
Ja. Also, ich hab's in Köln auch ein paar Mal mitgemacht. Einmal, war ich Weiberfastnacht auch in Köln. Mhm. Und dann bin ich so schlimm abgestürzt, dass ich danach war mein Bedarf auf Jahre gedeckt. Wirklich auf Jahre.
Jetzt also nur noch Oktoberfest.
Da war ich noch nie. Noch nie.
War ich
und mein Bedürfnis zum Oktoberfest zu gehen ist null. Wirklich 0,0.
Ja, großes, ja, ich war noch nie da, aber ich finde, man kann immer nicht urteilen, ohne da gewesen zu sein. Und man muss sich ja nicht tot besaufen. Und ich glaube, so ein, wie ich gelernt habe, eine Mass, das schmeckt auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das gut schmeckt. Das ist einfach viel zu viel Bier, was viel zu schnell schal wird. Aber ich glaube, ja, ist ein großer Rummel. Ne? Ist ein großer Rummel. Aber habe ich das schon mal erzählt? Ich habe mal mit 17 einen Urlaub gemacht, mit Volksmusik, wo wir immer, wir waren vier Jungs aus Berlin und sind nach Österreich Kärnten gefahren und sind da der eine von uns kannte so eine volkstümliche Band da und wir sind immer in dieses Bierzelt den hinterher getingelt, um von denen die Runden auszusaufen. Die haben uns immer das Bier gegeben. Und da habe ich die volkstümliche Musik nicht schätzen gelernt, aber zumindest feiern gelernt. Und ich verstehe schon, warum das funktioniert.
Es hat was Verbindendes, ne?
Man klatscht auf die 1 und auf die 3.
Ja.
So. Wir haben den 11. November, haben wir ja schon gesagt, Montag, den 11. November, Uncle Bobcast, Folge 311. Nils, ich grüße dich. Die letzte Woche hat mit unserem Podcast so ruhig und so beschaulich begonnen und die Woche hat sich entwickelt. Wer hätte das gedacht?
Ach ja, richtig, stimmt. Da war was.
Also da waren so einige Dinge, durchaus.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, letzte Woche war auch arbeitsmäßig war so ein Höllengewitter. Ich habe das alles natürlich irgendwie mitbekommen, aber so richtig aktiv wahrgenommen, so mit Zeit und sich hinsetzen und irgendwie Nachrichten gucken und so, da hatte ich überhaupt keinen Kopf für.
Und dann sage ich mal so, Glück gehabt.
Ja.
Alles richtig gemacht.
Aber weißt du, was das Beste ist? Weißt du, was das Beste ist?
Bitte.
Wenn du solche so, naja, was soll ich sagen? So Welt, wenn die Weltgeschichte solche Kapriolen schlägt, ne?
Mhm.
Und
du keine Zeit dafür hast.
Und man hat Zeit dafür. Und guckt sich wirklich, hört sich jeden Podcast an und guckt jede Nachrichtensendung und so. Dann kann man sich da in sowas reinsteigern. Und wenn man das einfach nicht macht, rate was. Die Welt dreht sich vollkommen normal weiter und es perlt an einem ab und es ist erstmal einfach, es ist vollkommen egal.
Ja.
Das ist ganz angenehm, muss ich sagen.
Total, total. Und ich habe mich auch nicht reingesteigert. Im Gegenteil, ich habe aus Frust alles weggelassen. Also viel weniger Podcast gehört, als ich sonst machen würde. Und das war ganz gut. Das Einzige, was ich mir jetzt am Wochenende, ich glaube am Sonntag war das jetzt, habe ich mir Hotel Matze Herrn Lindner angehört, der bei ihm zu Gast war, bevor die Katze aus dem Sack war. Und das war ganz spannend. Also nicht spannend, aber es war irgendwie so eine Sendung, die hatte einen ganz anderen Charme plötzlich, weil die Katze noch nicht aus dem Sack war und man irgendwie also kann ich empfehlen, die Sendung. Ich hätte es mir nicht angehört, weil mich Christian Lindner nicht interessiert. Aber so im Nachhinein dachte ich, ach, hörst du mal rein. Und das war ganz spannend.
Mhm. Ja, ich habe, wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf.
Ja.
Ich habe Christian Lindner einmal live erlebt. Also auch sehr, da war ich gebucht, weil für wo war ich? Da bin ich extra nach Hamburg gefahren, deshalb, weil das Unternehmen New Work, denen gehört unter anderem Xing und Konolu, glaube ich, New Work ist auch eine Aktiengesellschaft, so. Die hatten kurz vor Eröffnung ihres neuen Headquarters in Hamburg, hatten die damals im Wahlkampf Christian Lindner dazu bekommen, bei denen einmal kurz zur Stippvisite vorbeizugucken. So. Mhm. Und dann kam der dahin und habe ich Fotos gemacht und der wurde empfangen. Ich war da, dann war die Chefin, die Vorstandsvorsitzende von da war da. Es war so eine gute Handvoll. Also es war richtig, der hat auch noch mich persönlich mit Handschlag begrüßt. Also so wenig Leute waren das.
Mhm.
Und der redet sehr, so ein bisschen gestelzt, so wie man das aus dem Fernsehen kommt, auch wenn er so in ganz kleiner Runde ist, sehr so relativ langsam, so die Wörter
kontrolliert.
Sehr kontrolliert, sehr überlegt, also überhaupt nicht so aus dem Bauch und so aus einer Emotion heraus, sondern wirklich sehr, also ich
nicht
meine,
so wie Kai Wegner.
Er redet relativ geschliffen, aber dafür muss er halt auch sehr langsam reden und man merkt, dass er so das Wort, bevor es den Mund verlässt, wird abgewogen, ob es jetzt das Richtige ist oder nicht das Richtige ist.
Ja, wer macht das nicht?
Was er allerdings hatte, und deswegen ist er mir damals nicht so direkt, so sagen wir mal so, war er nicht so direkt unsympathisch, der hatte schon so im persönlichen Kontakt die Gabe, dass er dir das Gefühl vermittelt, dass er schon jetzt bei der Sache ist. Also er war jetzt nicht so abgehoben und guckt durch einen durch, sondern er hat einen mit wachen Augen angeguckt, die Hand geschüttelt, der Blick blieb auch mal 3 Sekunden länger vielleicht in den Augen des Gegenübers. So, dass man so denkt, so okay, ich fühle mich gesehen. So, weißt du, das hast du ja auch nicht bei jedem.
Ja, darf ich eine Theorie äußern?
Ja, bitte.
Der braucht die 5%. Der braucht jeden.
Ja, ich will das jetzt ja auch gar nicht bewerten. Ich will nur meinen persönlichen Eindruck von ihm einmal schildern.
Ja.
Es war so, okay, es ist halt Christian Lindner, der hat ein bisschen was Distanziertes an sich, aber er hat trotzdem, der hat so, wie soll man sagen, im besten Sinne, der hat richtig gute Manieren gezeigt.
Mhm. Ja.
So. Und dann habe ich ihn im Hotel Matze gehört und also ich finde, dass er jetzt nicht so ein
jetzt die aktuelle Folge?
Ja, genau.
Ja.
Aber die hatte ich gehört, bevor dieses Ganze passiert ist.
Ja.
Und das war einer der ganz, ganz wenigen Gäste, wo ich gedacht habe, Mensch, der hat ja gar nichts gewonnen durch den Podcast.
Ja.
Aber natürlich ist ja, auch. Also der ist sozusagen, der ist unsympathisch reingegangen und ist unsympathisch rausgekommen.
Ja,
also,
aber es lag natürlich auch ein bisschen an dem Framing, was Matze gegeben hat. Ich glaube, normalerweise lässt er einen Podcast länger liegen und ich glaube, er schneidet ihn. Ne? Zwischendurch hat er so gefragt, haben wir noch Zeit und sowas. Und ich glaube, sowas schneidet er sonst raus. könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Müsste er mal sagen. Aber er hat ihn natürlich auch vorne und hinten geframed, dieses Gespräch und wie Christian Lindner auf ihn gewirkt hat. Und das hat natürlich dem Ganzen schon mal eine Basis gegeben, die jetzt nicht die positivste war, ne? Dass er andauernd auf die Uhr geguckt hat und irgendwelche, es wurde gerade was geleakt und naja.
Ja, naja, also jedenfalls, was wollte ich damit jetzt zum Ausdruck bringen? Er ist jetzt zumindest aus meiner Sicht, so auch so mit Menschen, so wie ich gerne so mit Menschen mich umgebe. Er gehört jetzt nicht so zu den großen Sympathieträgern, aber er hat zumindest, und deswegen habe ich das erzählt, im persönlichen Kontakt hat er es jetzt nicht total eingerissen, sondern er hat da so einen kleinen Punkt gelandet, aber ja. Er ist jetzt nicht so ein Sympath, sagen wir mal so. Ja. Kein Menschenfänger.
Ja. Wobei man das, ja, ich kann mit ihm auch nichts anfangen und mit der Partei kann ich auch nichts anfangen, aber ich fand diese Geschichte mit seinem ersten Porsche zum Beispiel, die fand ich total super. Also das muss ich auch anerkennen, der irgendwie mit 18 oder 19 hat er erzählt, hat er sich seinen ersten Porsche für 80.000 D-Mark gekauft damals und ist mit seinem Vater dahin und sein Vater meinte irgendwie nur, du, wenn du die Kohle hast, mach doch. Und im Nachhinein meinte er, dass er einen Fehler gemacht hat, dass das zu viel Kapitalbindung war und dass er das heute auch anzieht. Aber andererseits kann ich das in dem Alter auch zugestehen, dass man sowas macht.
Nee, also da muss ich zum Beispiel widersprechen. Also es ist natürlich, es hat, es ist so oberflächlich könnte man meinen, ach Mensch, das war jetzt ja eine ganz menschliche Geschichte. Er hat sich richtig von seinem ersparten und selbst erarbeiteten Geld, hat er sich mit dem Segen seines Vaters, hat er sich seinen ersten Porsche gekauft. Wenn einer meiner Freunde mit 19 sich einen Porsche für 80.000 Mark gekauft hätte, dann, ich wäre mit so jemandem niemals befreundet gewesen. Also unsympathischer geht's nicht. Wenn du mir jetzt mit 50 sagst, du, ich habe eine kleine Midlife-Krise und so und ey, Porsche war schon immer mein das war mein Thema und ich habe mir die letzten 30 Jahre, habe ich mir jeden Monat irgendwie 300 Euro weggelegt und jetzt gehe ich, scheiß drauf, ich gehe jetzt zu Porsche, dann würde ich sagen, okay, da würde ich sagen, Hut ab. Aber sich mit 19 ja. Porsche zu kaufen, da kannst du dann, das auch wenn du selbst,
aber das ist bleibt. Ich bin mir ganz sicher, dass Christian Lindner in seinem Freundeskreis gefeiert wurde dafür. Und das ist unterscheidet. Porsche steht ja jetzt eigentlich nur für, ich gebe wahnsinnig viel Geld für eine Leidenschaft aus. Und Porsche kann sich jetzt ersetzen durch Rolex, Weltreise oder was auch immer.
Aber ich will ja auch gar nicht jetzt auf dem rumreiten oder so. Aber weil du das Thema jetzt angesprochen hast, zwei Sachen sind mir natürlich, ich habe mir einen Satz vor ein paar Tagen habe ich mir einen Satz aufgeschrieben, weil ich den so Lindner-mäßig fand, dass ich musste mir den einfach aufschreiben. Mhm. Blick mir mal zu dieser Zeit zurück, wo er sich den Porsche gekauft hat, vielleicht 2-3 Jahre später. Arbeit anpacken, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen. O-Ton Christian Lindner. Als irgendwie 20-Jähriger. Wahnsinnig sympathisch. Als heute 45-Jähriger sagt er, es geht um die Hebung von Effizienzreserven in den Sozialversicherungssystemen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hebung von Effizienzreserven in Sozialversicherungssystemen.
Das heißt, ich immer noch nicht verstanden.
Ja, Sozialleistung kürzen. Ja. Die Leute, die nicht arbeiten gehen, kriegen zu viel Geld. Das heißt das. Ja. Hebung von Effizienzreserven in den Sozialversicherungssystemen.
Ja, das war clever ausgedrückt. Ja.
Arbeit anpacken, ja. Arbeit bewältigen, Probleme sind auch nur dornige Chancen.
Oh Gott. Jetzt haben wir ja wahnsinnig viel über die FDP geredet.
Ja, aber vielleicht ist das ja auch ganz gut. Es ist, sei Ihnen jetzt noch einmal gegönnt, das war es nämlich jetzt auch.
Ja, das also das war es mit Christian Lindner und vielleicht mit der FDP. Also vielleicht, mutmaßlich. Mal schauen. Du, ich habe diesen Freitag eine ganz verrückte Sache gemacht.
Ich wollte einen Bogen noch gerade spannen, weil du das Thema, kam jetzt gerade so durch die kalte Küche, aber ich möchte dir ja jetzt nicht zu nahe treten gleichzeitig. Ich hatte heute den ganzen Tag damit verbracht, Location-Besichtigungen zu machen. Ich habe mehrere Location-Besichtigungen zu machen.
Ja, ja, für was?
Für verschiedene Jobs. Ich war einmal in einem hier in der Senatsverwaltung und habe mir das Gebäude angeguckt für Porträts. Mhm. Und danach war ich im Südwest-Berlin in einem, ich nenne es jetzt mal Investmentbanker-Unternehmen. Mhm. Nee, da geht es um Vermögensverwaltung. Mhm. Vermögensverwalter. Da liefen ganz viele Monitore mit Aktienkursen. Und da wurde noch richtig telefoniert mit, ja, 1200 verkaufen. Und ja, mit dem, ja, der Code ist 3456. Okay, danke, tschüss. Und haben wir aufgelegt. Ständig bemüht das Telefon.
Kenn ich. Ja. Ist ein bisschen surreal.
Ja, genau. Ich bin jedenfalls aus der S-Bahn-Station ausgestiegen. Und ich wohne hier ja in Friedrichshain. Und mein Bewegungsraum, der ist so meist so Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg. Das ist so mein Betätigungsfeld hier. Mhm. Und also ich bin da wirklich in eine andere Welt ausgestiegen. Da muss man sagen, das ist so ein bisschen, ich kam mir so vor wie in Frohnau. Ich weiß nicht, ob du da mal aus der S-Bahn ausgestiegen bist. Da ist einfach, da hörst du das Vogelgezwitscher. Du wirst direkt vom Butter Lindner begrüßt, vis-à-vis. Da ist die, weiß ich nicht, mittags, da ist
und so du kommst dir jung vor.
So eine ganz friedliche Stimmung ist da.
Nee, also ja, die täuscht.
Dass da jetzt so besonders alte Leute gewesen sind, ist mir jetzt da nicht, jedenfalls nicht.
Wo warst du denn genau?
Das war der S-Bahnhof Schlachtensee.
Ja.
Und dann bin ich also da diese Straße, diese Hauptstraße da so lang gegangen und da kommst du auch bei Engel und Völkers vorbei und so. Und dann gucke ich auch ins Schaufenster rein und war noch überrascht und denke so, oh, so teuer ist es hier ja gar nicht. Also jetzt nicht günstig oder so. Ne? Aber ich dachte, das ist so wirklich so absurd teuer, aber naja, gut. Da habe ich noch überlegt, ach, wäre schon ganz geil, hier auch zu wohnen. Ich meine, so ein bisschen Ruhe, Friedrichshain ist auch laut und naja, gut. Es war aber auch nicht viel los auf der Straße, also so eine ganz friedliche Stimmung. Und auf dem Rückweg, eine halbe Stunde später, das war aber zur vollen Mittagszeit, da wendeten da auf dem, da war so eine T-Kreuzung, da wendeten die Porsches. Und dann stiegen da die Frauen aus und liefen mit ihren Ackboots und den langen Mänteln durch die Gegend. Und da habe ich nur gedacht so, also wirklich, da bin ich auch ein bisschen speziell vielleicht, aber meine Stimmung schlug sofort um. Ich hab so, diese Leute, die und auch jedes Schild überall Rechtsanwalt, Notar, Rechtsanwalt, diese Menschen, die haben mir nichts zu erzählen. Also die interessieren mich null. Ich glaube, dass das ist alles so langweilig. Also, weißt du, so dann möchte ich lieber diese vom Baum geschüttelten Freaks hier in Friedrichshain, wie soll ich sagen, die inspirieren mich einfach, auch wenn ich mich nicht mit jedem unterhalte, die inspirieren mich mehr, als dass ich muss sagen, das ist so ein bisschen so ein goldener Käfig. Also das ist eine Szene, die finde ich regelrecht ein bisschen nicht abstoßend, aber also da möchte ich dann schnell wieder weg, weil ich da okay, ich habe kein Interesse, mich auch mit einer Person hier zu unterhalten. Ja.
Aber da Schlachtensee, Wannsee, Krumme Lanke und so, das ist, also mich wundert es, dass du die Preise okay findest. Eigentlich ist es völlig utopisch, da zu wohnen.
Naja, ich hatte mir ein, zwei Beispiele auch gemerkt, jetzt nicht komisch bewerten, ne? Also die Preise in Berlin sind nämlich insgesamt sehr hoch. Da gab es so 130, 140 Quadratmeter Wohnungen für 700.000, 800.000 Euro. Wohnungen. Jetzt nicht in so, so fand ich erst. Und
da musst Häuser, du wahrscheinlich aber noch wirklich viel drin machen.
Und dann hatten sie noch Häuser, also so Stadtvillen, die waren so rund um 1,5 bis 2 Millionen. Das also im Schaufenster von Engel und Völkers. Und bei Engel und Völkers würde ich mal behaupten, dass die jetzt keine Sanierungsfälle an Wohnungen dort verkaufen, weil das gehört eigentlich nicht zu deren Portfolio.
Ja.
Also in anderen Worten, das waren ungefähr Preise, die du auch in Kreuzberg oder Mitte Friedrichshain bezahlst, also vergleichbar.
Ja, ja. Ach ich Gott, bin in der Ecke, ja.
Komisch total. Abgebogen hier, ja.
Ganz komisch.
Also auf jeden Fall diese und deswegen kam ich darauf, weil in der Ecke wohnt Christian Lindner nämlich auch.
Ah ja,
so, und natürlich, Also das sind alles so Christian Lindner-Typen da unten und wie gesagt, also wenn ich jetzt mit denen zusammen in der Schlange bei Butter Lindner stehen würde oder auf dem Markt, ich hätte überhaupt keine Motiv. Mich interessiert nichts aus deren Leben, nichts. Ja. So, und deswegen könnte ich mir dann wiederum, so schön es da auch ist, könnte ich mir nicht vorstellen, dort zu wohnen.
Ich wollte von letztem Freitag erzählen, das passt jetzt irgendwie auch in die Geschichte ein bisschen, weil ich könnte mir vorstellen, da hätte ich auch Christian Lindner treffen können. Ich wurde nämlich spontan eingeladen und habe einfach zugesagt. Ich war nach 30 Jahren, würde ich gefühlt, mal wieder in der Philharmonie und habe mir die Berliner Philharmoniker angehört. Eine Halbzeit. Dann hat es mir gereicht, in der Halbzeit bin ich gegangen. Aber spannend. Hast du jemals, noch nie, gut. Nee, es schüttelt. Bei mir ist es wirklich, ich war vielleicht 15 oder 16, dass ich das letzte Mal mir ein großes klassisches Konzert mit einem Orchester angehört habe. Es ist auch wirklich nicht meins. Es war auch nicht mein Komponist. Die haben irgendwie unten Russen gespielt. Das war viel zu schwer und die Stücke waren viel zu lang und so. Aber so ein Orchester ist irgendwie wirklich auch spannend. Also man kann sich so diese 20-Minuten-Stücke damit vertreiben, sich einfach mal jeden von den Freaks anzugucken. Und es sind so viele Rätsel, vor denen ich da stehe, weil ich einfach auch keine Ahnung von E-Musik habe, wie sowas funktioniert, haben die Verträge, wer entscheidet denn jetzt, wer nachrückt, wer rausfliegt, wie kann der Paukist oder Pauker oder wie heißt der Typ, wie kann der wissen, dass er in Takt 785 dran ist, zählt er jeden Takt mit? Es waren Fragen über Fragen. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und dann war das eine tolle Akustik und man hat wirklich jede Geige gehört. Es war wirklich, es war ein Erlebnis. Die Musik war nicht meins, aber es war ein Erlebnis. Und ich habe den Altersdurchschnitt wahnsinnig gesenkt. Neben mir saß eine 80-Jährige, vor mir saß... aber es war ausverkauft.
Ja, nee, fehlt mir der Zugang.
Mir fehlt auch. Mir
komplett der Zugang.
Ja, mir auch, wirklich, aber man kann es ja auch einfach sich aus Interesse an dieser Struktur einfach mal reinziehen. Und danach war ich bei Bürgermeister am Potsdamer Platz. Ja, das war großartig.
Gott.
In der Halbzeit, wie gesagt, in der Halbzeit gegangen. Ach, Nils, schön.
Ja, so haben wir das auch.
Haben wir das auch.
Das war die letzte Woche.
In groben Zügen war das die letzte Woche. War ja nicht viel. Zwei, drei Shootings hatte ich noch.
Wir hatten, letzte Woche hatten wir uns ja so viel zu erzählen und wir hatten kurz ein Thema angerissen. What's in my bag? Und ich habe gesagt, das können wir ja nebenbei noch besprechen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, das wurde dann auch irgendwie komplett übergangen ist. Also hat gar nicht stattgefunden. Nee. Groß angekündigt und stark nachgelassen. Ja. Das wollten wir diese Woche mal nachholen.
Und genau.
Beim genaueren Nachdenken darüber wird es dich nicht wundern, das ist ganz schön komplex, das Thema. Also zumindest aus meiner Perspektive ganz schön schwierig.
Ja, also im Businessbereich ist es ein bisschen kompliziert. Im Hochzeitsbereich ist es bei mir relativ eingespielt. Das ist auch schnell abzuhandeln. Wollen wir vielleicht einfach mal die Hochzeiten abklären?
Ja, die Hochzeiten kannst du ja mal machen.
Genau. Ich gehe zu jeder Hochzeit mit 3 Kameras. 2 Kameras habe ich am Mann. Das ist die Z8 und die Z6. Die trage ich über den Holdfast in der Regel. Über die Schultern sozusagen. Und dann habe ich, und das habe ich hier in dem Podcast auch schon mehrfach erzählt, immer noch eine Kamera. Ich fahre zu 90% aller Hochzeiten mit dem Auto, vielleicht auch 95%. Und darum habe ich immer im Kofferraum noch eine dritte Z6 zu liegen mit dem 2470. Weil ich immer die Sorge habe, dass mir das 35er zum Beispiel runterfällt und dann wäre ich geliefert. Mhm. Und darum liegt das 2470. Im Kofferraum, weil dann kann mir, egal welches Objektiv runterfallen, ich habe einen Ersatz, mit dem ich zur Not die Hochzeit zu Ende fotografieren könnte. Die 3 Kameras.
Und auf welcher Kamera hast du das 85er und auf welcher das 35er?
Auf der Z8 habe ich das 35er und auf der Z6 das 85er, weil ich einfach viel mehr mit dem 35er fotografiere, zu bestimmt 70%. Und darum habe ich das da drauf.
Und was für eine Tasche benutzt du dafür?
Ich habe einen Schutzsack. Seit jeher habe ich einen Schutzsack dabei. Da ist tagsüber nur ein Objektiv drin und ein paar Speicherkarten und ein Akku oder so. Seit der Z8 braucht man ab und zu mal einen Akku. Das heißt, der ist auch relativ leer, ja, und leicht zu tragen. Und ich habe da nur noch das 1430 drin. Also nur noch das Weitwinkel, was ich vielleicht mal in der Kirche brauche, falls die Kirche es hergibt, oder ganz selten mal zum Gruppenbild, falls die Gruppe zu groß wird. Eigentlich brauche ich es erst wieder auf der Tanzfläche, aber das ist einfach dabei, weil es klein und leicht ist und ich sowieso nicht viel trage. Und im Kofferraum habe ich eigentlich tagsüber dann noch die Blitze zu liegen, weil ich tagsüber nicht blitze, die hole ich dann abends raus. Eine Winterhochzeit oder so würde ich auch den ganzen Tag dann noch einen Blitz im Schutzheck haben. Und da ist ein Blitz drin, abends für die Party habe ich zwei Blitze, auf jeder Kamera einen. Aber im Prinzip ist das mein Setup. Drei Objektive nehme ich mit, zwei Kameras oder drei Kameras. Eine ist ja nur Ersatz, die ist auch noch nie, toi toi toi, zum Einsatz gekommen. Und das 2470 ist auch noch nie zum Einsatz gekommen. Ich habe es einfach nur da zu liegen. Mhm. Im Kofferraum liegt zu der Kamera und dem Objektiv Ladegeräte für den Blitz, für den A10, weil ich immer die Sorge habe, dass der Akku nicht reicht. Da lege ich einfach das Ladegerät mit dazu. Ich habe Turnschuhe immer im Kofferraum, weil ich gerne zur Party abends die Schuhe wechsle, weil dann einfach meine Füße durch sind in den schicken Schuhen und ich dann gerne auf Turnschuhe wechsle. Ich habe meistens Notfallessen dabei und ein Getränk, irgendwie ein Müsliriegel oder sowas. Und dann habe ich noch sowas meist dabei wie ein Prisma oder ein Ring of Fire oder so ein MacMod-Sphere-Ding, was ich oben auf dem Blitz packen kann. Meistens bleibt es auch im Kofferraum, aber ich habe alles in dieser Tasche, wo die Ersatzkamera mit drin ist. Speicherkarten, Akkus, ist klar. Aber im Prinzip ist das, was ich mit zur Hochzeit nehme. Mhm. Eine Drohne habe ich noch dabei, in der Regel.
Okay, ja. Du hast mich gerade auf neue Ideen gebracht hier. Also ich möchte jetzt auf mehrere Punkte einsteigen. Erstmal der Punkt Schutzheck. Den habe ich auch besessen und den habe ich aber auch mal auf einer Hochzeit verloren, also / hängen lassen. Und das ist allerdings auch schon 6-7 Jahre her und ich habe festgestellt, dass der schwer zu bekommen ist. Ich habe jetzt gerade nochmal, während du gesprochen hast, auch nochmal so ein Quick Research gemacht. Das ist also, freu dich, dass du einen hast. Ich habe jetzt gerade auch so auf die Schnelle keine Möglichkeit, wie gesagt, keine tiefe Recherche gemacht, aber so ist jetzt nicht so ein One-Click bei Amazon, der Schutzheck.
Aber du bist doch Kitesurfer. Nimm dir einfach so einen Tauchanzug.
Ja, so einen Schutzheck kann man sich auch selber nähen. Das ist jetzt ja nun wirklich kein Hexenwerk, aber wie gesagt, ich hab den damals auch besessen, ich habe den sehr gerne benutzt, das ist wirklich ein Top-Teil. Mhm. Aber seitdem ich den verloren habe, ja,
ehrlich gesagt finde ich den gar nicht so top. Also er ist schön, weil er nicht dick aufträgt und weil er ganz okay aussieht. Aber ich wünschte mir zwei, drei Taschen mit einem Reißverschluss da drin. Also der ist schon sehr, sehr, sehr billo. Also sehr, sehr simpel gemacht. Was ihn vielleicht auch ausmacht. Aber so, dass man wenigstens einfach mit einem Reißverschluss schießen könnte, fände ich gut. Weil ich meistens meine Speicherkarten da drin habe und Akkus und die sind relativ lose da drin. Und wenn ich den irgendwo hinpfeffer, habe ich immer die Fantasie, das könnte rausrutschen. Und wenn ich einfach hätte, was ich einfach mit dem Reißverschluss schießen könnte, wäre das gut.
Ja, okay.
Ja.
Ja. Also ich möchte jetzt, über Hochzeiten möchte ich jetzt gar nicht anfangen, ehrlich gesagt. Ich kann nur sagen, dass ich bin da nicht so straight, was die Auswahl am Objektiven zum Beispiel angeht, sondern ich entscheide das meistens morgens einfach so ein bisschen per Bauchgefühl und worauf ich jetzt heute Bock habe. Und ich habe meistens so eine Satellitenlösung. Das heißt, ich habe meinen Standard-Trolley dabei, den ich dann entsprechend dieser Intuition des Vormittags, danach packe ich den. Und dann habe ich noch eine kleinere Tasche und die befülle ich dann, zum Beispiel, dann gehe ich zum Standesamt und packe in diese kleinere Tasche dann erstmal die Sachen, die ich fürs Standesamt brauche. Und dann weiß ich das später, wenn dann zum Beispiel du fährst dann zur Location, dann nehme ich dann wiederum andere Objektive und packe die dann in die Tasche. Oder sind die gleichen, je nachdem. Aber ich habe dann sozusagen eine größere Tasche, wo ich eine größere Auswahl drin habe. Und ja, genau, je nach Situation.
Und die bleibt im Auto.
Die bleibt dann im Auto, genau. Und je nach Situation packe ich dann die kleinere Tasche. Konkret, das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, meine aller wichtigste Tasche ist eine Think Tank. Muss es hier ablesen jetzt? Think Tank Takeoff V2.0.
Ah ja. Ich habe immer noch die bei mir im Auto, da ist hier drin, ist auch eine Think Tank Retrospektiv 10.
Okay, also das ist ja so eine Messenger-Tasche, die du jetzt hast.
Ja.
Das, was ich habe, ist ein Trolley, der halt für die meisten Airlines die passenden Handgepäcksmaße hat. Mhm. Und ich hatte schon verschiedene Sorten von Trolleys und das hat sich jetzt, den habe ich jetzt seit 4 Jahren oder so. Der ist auch noch nicht kaputt. Ich hatte früher, hatte ich mehrmals Love Pro. Die fand ich auch sehr gut, aber nicht so gut wie der Think Tank. Also der ist noch robuster, der ist auch, der während Love Pro, die haben, ist so ein bisschen steifer, was auch seinen Vorteil hat, aber der Think Tank hat so ein bisschen ein weicheres Außengerüst und dadurch kriegst du auch nochmal ein bisschen besser was gestopft und kannst hier nochmal drücken und da nochmal zerren und dadurch, glaube ich, geht der auch nicht ganz so schnell kaputt, was die Reißverschlüsse und so angeht. Und der ist auch noch nie auf Flügen abgewiesen worden. Also ich habe den wirklich auf unzähligen Flügen dabei gehabt und ist immer mit ins Handgepäck gekommen, hat nie Diskussionen gegeben, war immer kein Problem. Mhm. Und sollte dieser hier kaputt gehen, ich würde mir den 1:1 nochmal kaufen.
So, dann pack den doch mal in die Shownotes.
Die Satellitentasche, von der ich sprach, das ist bei mir der Companion Little Messenger, Weekender. Entschuldigung, der Little Weekender. Und ja, genau. Also jeder war Little Weekender von Companion halt. So,
Punkt. Okay. Das ist das Lederding, ne?
Das ist so ein dunkelbraunes Lederding. Hat auch viele Taschen, Reißverschlussfächer und so weiter und so fort. Und da kriegst du halt so für Standesamt oder auch so, also 2 Kameras und auch noch 2 Extraobjektive kriegst du da gut rein. Ja. Jo, was ich auch noch habe, ist, benutze ich aber nicht bei Hochzeiten, ist ein Companion Backpack in ganz schwarz. Den benutze ich gerne, wenn ich so Jobs habe, so kleine, so ich nenne es jetzt mal Business-Reportage oder so kleine Veranstaltungsreportagen, wenn ich mit dem Fahrrad dann irgendwo hinfahre, dann nehme ich den gerne.
Mhm. Ja, Rucksack oder so hast du gar nicht?
Das ist ein Backpack, das ist ein Rucksack.
Das ist ein Rucksack, alles klar.
Ja. Genau, und das Coole bei dem Think Tank ist, dass der hat hinten eine Tasche, die kannst du aufsippen und dann fallen Rucksackriemen raus. Das ist zwar, das sieht super uncool aus und das ist auch, wenn der voll bepackt ist, ist ja auch richtig schwer. Das ist unangenehm als Rucksack, aber das Ganze dann doch, und wenn es nur für eine kurze Strecke ist, mal als Rucksack zu verwenden, mache ich dann auch. Also dann, wenn, ich habe den schon häufiger auf dem Fahrrad mal gehabt morgens, weil wenn ich dann merke, der Verkehr ist auch, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, mit dem Auto zu fahren und da finde ich sowieso keinen Parkplatz, fahre ich halt regelmäßig dann mit dem E-Bike dahin und dann nehme ich manchmal auch diesen Think Tank als Rucksack. Das ist ein bisschen schmerzhaft, weil da halt echt viel reinpasst und dann auch dementsprechend viel drin ist, aber es ist schön, dass es geht.
Ja. Es gibt viele Kollegen und ich sehe die auch gerne auf den Standesämtern, die zu Hochzeiten mit Rucksäcken gehen. Das geht für mich nicht. Also ich finde einen Rucksack auf einer Hochzeit, auch wenn ich da arbeite, ich fühle mich damit nicht wohl, würde ich nicht tragen. Auf dem Standesamt vielleicht, weil ein Standesamt einfach auch nicht diese Klasse hat einer richtigen Hochzeit, wobei das ja sich gar nicht ausschließt. Man kann ja auch an einem großen Hochzeitstag am Standesamt sein, aber ich laufe nicht über eine Hochzeit mit dem Rucksack.
Das mache ich auch nicht, zumal ich auf den meisten Hochzeiten, also eigentlich auf allen Hochzeiten und auch auf den meisten Business-Veranstaltungen trage ich auch Anzug beziehungsweise wenigstens Sakko. Und ich finde, Sakko und Rucksack, das ist eine Kombination, die verträgt sich ja nun wirklich überhaupt gar nicht.
Das sieht wild aus, das stimmt.
Ja.
Aber ich war jetzt vor 2 Wochen oder so wieder auf dem Standesamt an so einem Tag, wo wahnsinnig viel los war und Also der überwiegende Teil aller Fotografinnen trägt Rucksack zur Hochzeit. Ja. Und das, also ich musste da auch einen beobachten, das ist unfassbar, mit was für Material die zu so einer standesamtlichen Hochzeit gehen. Es ist ein Riesenrucksack. Ich hatte sofort Rückenschmerzen. Naja, anderes Thema. Gut, dann kommen wir doch direkt zur Business-Veranstaltung.
Ja, da kommt es jetzt auch wieder drauf an.
Total, bin ich auch drauf gekommen.
Kennt man, also genau, und das ist das Problem. Deswegen ist dieses What's in my bag ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten, weil das hängt sehr viel damit zusammen. Ist das Hochzeit, ist das Business, ist das Porträt, ist das Veranstaltung, ist das eher mehr so Image-Kampagnenfotos machen? Und dann ist ja noch die große Frage, kenne ich die Location? Das heißt, weiß ich, auf was auf mich zukommt, oder kenne ich die Location nicht? Das ist also auch nochmal, ne?
Ja.
Ich bin deswegen, zumindest was die Objektive angeht, und bei den Kameras ist es relativ klar, ich habe eine Z9, ich habe eine Z6II, das sind meine beiden Hauptkameras, und jetzt neu im Spiel sind die beiden Leicas. Mit denen mache ich jetzt mittlerweile fast alles, also von daher sind die schon mal eigentlich immer gesetzt, und ja, die nehmen einfach, aber die sind ja so klein, die nehmen ja im Prinzip nur das Fach von jeweils einem Objektiv weg. Ja. Ja, genau, die bringen da jetzt also gerade so ein bisschen so eine Unwucht rein, aber ich kann dir mal sagen, ich habe aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Objektive. Nicht, dass ich die mitnehme, aber ich habe 11 Objektive im Schrank, aus die ich zur Verfügung habe. Mhm. So, und davon gibt es, ich sag dir gleich auch, welche das sind. Davon gibt es Standardobjektive, die ich immer benutze. Und dabei gibt es Spezialobjektive, die ich entweder nur für spezielle Jobs benutze, oder die sind ein Spezialobjektiv in dem Sinne, als dass das Lustobjektive sind. Mhm. Ja.
Verstehe.
Genau. Ein Standardobjektiv, was ich auf der Hochzeiten dabei habe und auch bei einer Veranstaltung, wenn ich in der Regel nicht weiß, was auf mich zukommt, ist das 17 bis 28.
Mhm.
Ist 17 schon Superweitwinkel? Nennt man das Superweitwinkel? Ist Weitwinkel, ne?
Ja, ich glaube, ab 15 oder sowas würde ich, obwohl, natürlich ist es schon sehr weit, ja.
Ja, also 17 bis 28, damit ist der Weitwinkelbereich auf jeden Fall abgedeckt. Da kann keiner sagen, oh, hätten sie nicht nochmal was noch mehr mitbringen können, das ist Quatsch. Also 17 bis 28, Vorteil davon, das ist relativ klein, hat Blende 2,8, ist also für Veranstaltungen ganz gut geeignet. Mhm. Ich habe auch noch ein 14 bis 30, da sind wir dann also in dem Superweitwinkelbereich, Blende ja. F4. Mhm. Das ist jetzt, läuft bei mir unter Spezialobjektiv, das nehme ich nur dann mit, wenn ich Image-Fotos mache und Interior-Aufnahmen machen muss. Weil dieses Objektiv A habe ich noch nach sozusagen in diesem Superweitwinkelbereich habe ich noch ein bisschen mehr Spiel. Und die Abbildungsleistung ist noch ein bisschen besser als vom 17-28.
Mhm.
Und das spielt aber bei Veranstaltungen keine Rolle. Na, das ist halt nur wichtig, wenn ich jetzt wirklich Interior-Restaurant-Aufnahmen mache oder so. Dann und da ich dann sowieso vom Stativ fotografiere und sowieso noch weiter abblende, benutze ich dann lieber das 14 bis 30.
Mhm. Ja.
Dann habe ich, das nenne ich jetzt mal Spezialobjektiv, das 24-70. Das ist nicht standardmäßig dabei. Das war früher so. Das wurde aber durch die Leicas abgelöst.
Mhm.
Das 24-70 benutze ich aber trotzdem noch viel. Obwohl es jetzt bei mir als Kategorie Spezialobjektiv läuft, benutze ich es trotzdem viel.
Ich glaube, es wurde noch nie von irgendjemandem als Spezialobjektiv.
Es war mal ein Standardobjektiv von mir. Also das 24-70
ist für das Standardobjektiv, oder? Also so, ja. Wenn man jetzt.
Aber
also
wie gesagt, das liegt nur an den Leicas, dass ich das nicht mehr als Standardobjektiv jetzt mit.
Welcher Spezialfall ist es denn, wenn du es benutzt?
Also das ist jetzt wirklich spezial, aber das habe ich halt mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Ich fotografiere mit einer gewissen Regelmäßigkeit Ganzkörper-Freisteller im Studio. Mhm. Entweder hier im Studio, gerade letzte Woche bei mir, oder im Studio, in dem ich das Studio bei einem anderen Unternehmen aufbaue. Und für Ganzkörperfreisteller brauche ich in der Regel eine Brennweite zwischen 50 und 70.
Ja. Ich erzählte doch vor glaube ich, zwei Episoden, dass ich einen Radiosender Freisteller Ganzkörper. Rate, welches Spezialobjektiv ich genommen habe.
Und das 24-70 würde ich auch jederzeit wieder nehmen, wenn ich also bei den Veranstaltungsjobs, wenn die politischer Natur sind und das so vor Ort, wenn das so begleitende Termine sind. Das heißt, du hast, ich hau jetzt mal auf die Kacke, du hast Spitzenpolitiker. Also richtig Bundespolitiker.
Christian.
Also, wir gehen mal Richtung Christian. So, und dann weißt du ganz genau, dass die wollen, da wird's richtig hektisch. Also da wartet auch keiner auf dich. Und da kannst du auch nicht sagen, ich muss noch mal kurz hier meine Leica einstellen und ich muss die auch noch mal kurz den Akku rausnehmen, weil die gerade eingefroren ist und so. Da würde ich auch immer und ohne Zweifel sofort das 2470 nehmen. Aber wenn ich merke, dass das Tempo nicht ganz so dramatisch hoch sein wird, das heißt, das ist eine Podiumsdiskussion zum Beispiel, dann mache ich es einfach lieber mit der Leica. Mhm. Aber wenn das, wie gesagt, wenn das so ein ganz dynamischer Termin ist, dann würde ich immer aufs 2470 gehen.
Ja, ich habe vor 2 Wochen mit 3 Kollegen bei einer großen Veranstaltung über 2 Tage fotografiert. Und ich bin am ersten Tag da angekommen mit einem großen Rollkoffer, wo einfach alle Objektive mit dabei waren. Da hatte ich von Festbrennweiten alles dabei, über Licht alles dabei und die Zoom-Objektive. Ich habe den ganzen Tag über nur mit dem 24-70 und dem 70-200 fotografiert, aber ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und darum bin ich am ersten Tag halt mit der vollen Parade da angekommen und am zweiten Tag mit dem Rucksack.
Ja, aber das ist ja auch genau. Und nach diesem Motto verfahre ich eigentlich generell. Und ehrlich gesagt, bei mir ist es auch meistens so, dass ich es, also in Anführungsstrichen, umsonst mitschleppe. Aber umsonst hat immer so einen negativen Beigeschmack, das Wort. Ich finde nicht, dass es umsonst war, sondern es ist einfach, ich weiß, ich bin Profi, das ist ja mein Beruf, das ist mein ganzes Leben. Warum sollte ich denn, ich habe es ja, warum sollte ich es denn nicht im Kofferraum haben, aber dann sozusagen mit der Satellitenvariante mir immer genau das rausnehmen und ich schleppe das Zeug jetzt ja nicht den ganzen Tag durch die Gegend, nur weil ich es dabei habe, sondern es ist, wie gesagt, ja. ich bin da eher so die Team-Satelliten-Variante. Mhm. Team-Satellit.
Ne? Haben ist besser als brauchen. Nee, ist egal. Genau. Ja. Wir gehen mal weiter.
35.
Aha.
Das 35er brauche ich jetzt auch wieder weniger, weil ich halt aktuell mit diesen beiden Leicas sehr viel mache. Aber das 35er ist das Objektiv. Also wenn einer
vollkommen Business-Reportage.
Unrealistisches Szenario, aber wenn einer zu mir sagen würde, such dir ein Objektiv aus und das war's dann, dann würde ich das 35er nehmen, Ende der Diskussion. Mhm.
Ja. Ich glaube bei mir auch. Ich überlege gerade, ob nicht doch das 2470, weil das mehr abdeckt. Und generell ja,
wenn einer sagt, du darfst dich jetzt eine Brennweite für den Rest deines Lebens aussuchen, dann sage ich, gib mir das 35er und dann werde ich glücklich.
Ja, genau.
So, also ist keine Spezialbrennweite, sondern ist absolute Brot- und Butter-Maschine sozusagen.
Genau, nutze ich tatsächlich allerdings im Businessbereich fast nur in der Reportage. Also ich benutze es nicht bei einer Podiumssache oder bei einer Rede oder so, sondern wirklich in der Reportage.
Ja, genau, mache ich auch. Aber wenn jetzt jemand, wie gesagt, wenn die Welt zusammenbricht und du hättest nur noch das, dann könntest du es auch damit fotografieren.
Ja, stimmt.
Das nächste ist ein Spezialobjektiv, das ist 40er, 40 F2. Klein, leicht, coole Brennweite. Mhm. Kommt regelmäßig selten zum, also, ja, das ist so, das 40er, das war das Objektiv, was ich bei Hochzeiten ab 16 Uhr benutze. Mhm. Einfach, weil mir schon alle Knochen wehtun, weil das ist ein Objektiv, das tut alles. Na, das ist leicht, ganz leicht weitwinklig, aber immer noch schön genug, das ist einfach, und das ist klein leicht, wenn man im Nikon Kosmos unterwegs ist, das 40 F2 ist ein unterschätztes Objektiv. Das ist ein richtig, richtig cooles Teil.
Ja, ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm. Was kostet das? 800 oder sowas?
Nicht viel. 350 nicht viel. Euro vielleicht. Ich müsste nachgucken jetzt.
Ah, tatsächlich. Okay. Ja, Ich habe 35 und 50, wie du auch. Ich käme nicht auf die Idee, mir dazwischen was zu holen. Weil ich mich dann einfach, also, wozu? Dann nehme ich 35 oder ich nehme 50. Aber ich brauche nicht die 40. Brauche ich nicht. Außer, also es wäre mir zu viel, ich müsste mich zu sehr entscheiden. Mhm. Ich will dann lieber, also das finde ich ja an der Leica-Lösung so sympathisch. Man hat keine Wahl. Mhm. Es sei denn, man kauft sich beide. Das ist dann dumm.
Das nächste Spezialobjektiv, was ich habe, ist das 50-1.8. Das nehme ich auch gerne dann, wenn ich Platz sparen muss, wenn ich Gewicht sparen muss, wenn weil ich habe das 50-1.2 und lass mich
Hand
das
ganz aufs Herz. Hand aufs Herz, das 50-1.8, wie viel hast du es dieses Jahr benutzt?
An 3 Tagen.
Ja. Also gerade wenn du so das 40er hast, was dann beim Rückenschmerz kommt und jetzt noch das 43er, ich prophezei mal, du wirst es nächstes Jahr an 2, vielleicht auch nur an einem Tag benutzen.
Möglicherweise. Das 50-1.8 steht aber auch mit dem 40er gar nicht in Konkurrenz. Das 50-1.8 steht mit dem 50-1.2 in Konkurrenz. Mhm. Und das 50-1.2 ist das Objektiv, was ich mir immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder kaufen würde. Also für mich in meinem ganzen Line-up, das ist vielleicht nicht das meist genutzte Objektiv, aber es ist für mich das beste, universellste, ist einfach, das ist das Objektiv, wo ich sage, okay, das ist geil. Das ist ein geiles Objektiv. Mhm. Also das ist, sieht geil aus. Also das, was da rauskommt, sieht gut aus. Das ist lichtstark. Das kannst du einfach bei diesen, ich hatte das mal so als Beispiel hier im Podcast, ich habe mal so ein Gartensommerfest, auch im Business-Kontext fotografiert und hatten die nur so Lampignons hängen. Das war die komplette Beleuchtung. Und ich konnte damit einfach bis abends um 11 im Stockdusteren, konnte ich da einfach noch brauchbare Bilder mitmachen und ohne einen Blitz rauszuholen. Das kann dir den Arsch retten in diesen total unkontrollierten Situationen, wo du plötzlich in so einem dunklen Loch drin stehst. Da ist 1.2 einfach super. Mhm. Und in Verbindung mit den 45-Megapixel-Kameras kannst du auch schnell in DX-Modus reinspringen, also in den Crop-Modus, und hast dann zumindest so ein, von der Bildwirkung her, so ein was ist das dann, so ein 80er-Äquivalent oder so, oder 75, irgendwie sowas. Das heißt, es ist einfach ein unheimlich universelles, tolles Objektiv. Das 50-1.2 würde ich immer wieder kaufen. Mhm. Jeden Cent wert. Das nächste Standardobjektiv, was eigentlich immer im Rucksack ist, in der Tasche ist, ist das 85-1.8. Mhm. Gute Abbildung, gute Brennweite, leicht, klein und wahrscheinlich auch von dir eins der meistgenutzten Objektive, nehme ich mal stark an.
Bei mir tatsächlich nur bei Hochzeiten. Im Businessbereich benutze ich es relativ wenig, weil ich die Porträts fast alle mit dem 50er mache. Also wenn ich so vor einer Rolle oder so fotografiere, nehme ich das 50er. Bei das 85er müsste ich zu weit weg, habe ich zu wenig Kontakt zum Model. Das 85er ist lustigerweise bei mir wirklich ein Hochzeitsobjektiv oder wieder die Veranstaltung von vor 2 Wochen, wenn für das Zoom, also für 70-200 beispielsweise, zu wenig Licht ist. Mhm. Dann würde ich aufs 85er gehen. Also wenn die 2.8 von den Zoom-Objektiven schwierig werden.
Ja. Das nächste ist bei mir ein Spezialobjektiv, das ist das 85-1.2. Also auch da wieder ein absolutes, also wirklich ein rein optisch ein Hammerobjektiv. Mhm. Aber unheimlich groß, unheimlich schwer und deswegen sehr gern von mir genommen, wirklich sehr gern. Ich würde es auch wieder kaufen. Es ist aber trotzdem ein Spezialistenobjektiv, was ich gezielt einsetze. Das nehme ich nicht so auf Verdacht mal mit. Das setze ich überlegt ein. Zum Beispiel aber würde ich es immer hier im Studio einsetzen. Also wenn ich hier im Studio mit 85 fotografiere, hier wird übrigens viel mit 85 fotografiert, dann denke ich mir doch, warum 1.8 nehmen, wenn ich das 1.2 nehmen kann? ist halt einfach, die Abbildung ist von dem Ding einfach nochmal besser und die Farben, das ist einfach, es ist besser. So, Punkt. Ja. Und wenn es mir nicht wehtut, dann nehme ich es lieber. Aber häufig genug gibt es natürlich Situationen, wo das echt wehtut, das Teil, und dann entscheide ich mich dann standardmäßig für das Kleinere.
Ja.
Das nächste Objektiv ist wieder ein Standardobjektiv bei mir.
Mhm.
Das ist das 70-200. Absolute Brot- und Buttermaschine. Auf Hochzeiten gar nicht, null. Nie eingesetzt. Also schon einmal eingesetzt, aber spielt überhaupt keine Rolle, nehme ich auch nicht mit. Aber auf Veranstaltungen werden mit dem Objektiv wahrscheinlich 70% aller Fotos gemacht.
Mhm. Also je nachdem, was für eine große Veranstaltung.
Genau, Veranstaltung, ja. Genau, auch bei, deswegen ist diese ganze What's in my bag Frage lässt sich so schwer beantworten, weil selbst bei dem Thema Veranstaltung muss man jetzt ja unterscheiden. Was ist das jetzt für eine Veranstaltung? Ist das jetzt hier mit 30 Personen?
Deutschlandhalle oder?
30 Personen feiern hier irgendwie vom Chef des dem 50. Oder ist das das, was ich damit meine? Du hast so einen größeren Saal mit Podiumsdiskussion, mit Keynote-Speaker, mit richtig mit hier Lichtbambule und also richtig so ein bisschen so ein, ja, keine Ahnung, so eine Veranstaltung, wo einfach 200 Gäste im Publikum sitzen.
Ja, genau. Genau.
Da passiert im Prinzip, ja, 70% aller Fotos 70-200.
Ja. Würde ich so unterschreiben.
Als immer drauf. Das nächste wäre das Spezialobjektiv, und das ist das speziellste Spezialobjektiv, was ich nutze. Und das ist das 105-1.4 F-Mount, also das muss ich auch mit dem Adapter verwenden. Mhm. Benutze ich ein bis zweimal im Jahr. Früher habe ich es natürlich. Bitte?
Nur privat.
ehrlich gesagt, nur auf Hochzeiten.
Mhm.
Ja. Und immer wenn ich es benutze, denke ich so, das könntest du mal öfter rausholen. Da freue ich mich, also freue ich mich einfach immer. Es ist ein, weißt du, ich habe das seit 6, 7 Jahren oder so, ich weiß nicht wie lange. Es ist einfach das ist ein cooles Objektiv. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig alltagstauglich, aber ich hab's. Und deswegen, wenn mir einfach morgens, wenn es mich manchmal juckt, schmeiß ich es einfach in die Tasche rein und denke so, ach, wenn du nachher die Tasche aufmachst, freust du dich, wenn es drin liegt.
Ja, lustigerweise habe ich auch ein Spezialobjektiv mit 105 mm. Das ist mein Makro. Und ich habe genau 1,5 Kunden, die mich einmal im Jahr im Lichtzelt fotografieren lassen. Die machen so spezial, die machen Kanülen für die Pharmaindustrie, so Spritzenaufsätze und so weiter. Relativ feines Zeug. Und das fotografiere ich hier in meinem Lichtzelt einmal den Katalog durch im Jahr. Und dafür brauche ich dieses Objektiv, was halt auch noch ein altes ist, ne? Mit F-Mount. Also auch mit dem Adapter. Aber es läuft.
Ja. Und machen wir es mal ganz konkret. Ich habe morgen und übermorgen jeweils eine Veranstaltung. Das ist im Haus der Deutschen Wirtschaft, ist so eine Wirtschaftsveranstaltung. Das nennt sich irgendwie Datenforum oder so. Da geht es um, keine Ahnung, Daten. Vielleicht über Breitbandausbau oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Da wird es Keynotes geben. Da spricht hier wie heißt der nochmal, von der Bundesnetzagentur, Müller heißt der, glaube ich, der Chef.
Ja,
der hält dann eine Keynote. Da sind vielleicht so 150 Gäste. Da sind ein paar Podiumsdiskussionen. Da werde ich meinen Think Tank packen. Da ist drin eine Z9 mit einem 70-200 fest aufgeschraubt. Leica Q3, Leica Q3 43. Mit den drei Objektiven werde ich fotografieren. Und als Backup werde ich noch reinschmeißen ein 17-28. Damit kann ich nämlich, wenn irgendwas runterfällt, kaputt geht, damit kann ich den unteren Bereich komplett abdecken. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein 35er reinschmeißen, einfach nur weil. Oder ein 85er vielleicht noch. Also das wird dann für morgen das Setup sein, aber brauchen werde ich nur die beiden Leicas und das 70-200. Mehr werde ich an dem Tag nicht benutzen. Ziemlich sicher.
Gegebenenfalls habe ich noch ein Hintergrundsystem für die Rolle vor Ort. Gegebenenfalls nehme ich einen Laptop mit, um zu tattern. Ich habe Abpudertücher dabei, wenn ich Porträts mache. Gegebenenfalls kann ich nochmal abpudern, auch wenn Evoto viel abnimmt, macht das Sinn. Und was ich immer an jedem Rucksack und an jeder Tasche dran habe, sind Visitenkarten. Habe ich jahrelang nicht dabei gehabt, sind aber wirklich zu empfehlen.
Und wann gehen die raus? Unter welchen Bedingungen gehen die raus?
Wenn ich gefragt werde. Und das passiert regelmäßig. Ich gebe die ganz selten, manchmal proaktiv, wenn eine interessante Person, die mit der man ins Gespräch gekommen ist, da passiert es ganz selten proaktiv, aber in der Regel werde ich gefragt von den Leuten. Und eine Sache, die ich früher regelmäßig dabei habe, die ich aber immer noch hier habe, aber nicht mehr benutze, ist ein Reflektor. Das passiert einfach nicht mehr. Ich habe 4 Blitze, die ich nutzen kann, professionelle Blitze, und darum ist, glaube ich, der Reflektor weggefallen, den ich früher noch gerne benutzt habe. Was nie fehlt, was ich immer bei Business Jobs dabei habe, ist der A10, der kleine, weil der einfach mir den Arsch rettet, wenn ich irgendwo mal ein kleines Licht brauche. Also selbst bei Jobs, wo ich denke, ich brauche überhaupt keinen Blitz, ist der dabei. Inklusive natürlich Blitzsteuerung, dass ich ihn irgendwo in die Ecke feuern kann, irgendwo hinlegen kann, dass ich ihn zur Not über Dauerlicht nutzen kann, irgendwas.
Ja, genau. Also ich habe einfach bei mir im Think Tank, der ist für den A10 Aufsteckblitz. Und dieser Blitz ist immer im Think Tank, immer. Es gibt, also ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, wo ich morgens das Haus verlassen habe, ohne den Aufsteckblitz. Es gibt wenige Tage, wo ich den brauche. Wenn ich ihn brauche, weiß ich es meistens auch vorher. Also es gibt selten den Fall, dass ich denke, den brauchst du bestimmt nicht und dann brauchte ich ihn doch. Das passiert eigentlich fast nie. Aber ja, genau. Wenn ich ihn brauche, dann weiß ich das meistens vorher schon. Aber dabei habe ich ihn trotzdem immer. Und ich habe den immer mit einem Ersatzakku dabei. Und ich habe den eigentlich immer, also wenn ich weiß, dass ich auch blitze, auch mit den größeren Blitzköpfen, ich habe immer 2 Funkzünder dabei, immer. Und ich habe immer als dritte Backup-Lösung den A10 dabei, weil ich da mit dem A10 Aufsteckblitz kann ich die externen Blitzköpfe auch zünden, falls die beiden anderen Blitzauslöser der Akku wirklich kaputt geht, runterfällt, wie auch immer. Weil bei diesen Jobs, da ist es wirklich so wichtig, weil es, wenn ich die Blitze nicht zünden kann, dann kann ich einpacken und nach Hause fahren und sagen, der Shooting-Tag muss leider ausfallen. Deswegen habe ich immer 2 pro Foto. Einmal den Profoto Connect und einmal diesen etwas umfangreicheren, ich weiß nicht, wie der heißt, pro Foto, wo du auch noch so einen Haufen Knöpfe hast, die ich aber alle nicht benutze.
Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber den habe ich auch und ich habe noch so einen uralten, mit dem kannst du auch einfach zünden.
Ja. Genau, dann habe ich immer für den einen habe ich immer noch einen Satz Triple A's dabei.
Ja.
Was ich immer dabei habe, und das ist dank der Politik, der Europapolitik, dank der Europapolitik,
USB-C
Lader, der passt auf den Profoto Connect drauf, also da kann ich den Funkauslöser mitladen. Ich achte immer darauf, dass ich für die Z6, dass ich einen Akku dabei habe, den ENEL15C, weil mit dem C kann man, der lässt sich dann in der Kamera laden, auch über USB-C. Die Z9 lässt sich sowieso generell über USB-C laden. Und die Leicas lassen sich auch alle über USB-C laden. Das heißt, ich habe einen Anker oder Anker. Also einen so einen Anker, wie nennt man das hier? So einen Ladeadapter.
Power Station.
Genau, da ist einmal ein USB-C-Kabel zum Laden dran und einmal das Original MacBook MagSafe.
Ja.
Weil den Laptop habe ich, außer bei Hochzeiten, aber bei Veranstaltungen auch immer dabei. Und während ich früher dachte, ich habe ja ein MacBook Pro, ein großes 16 Zoll, früher dachte, ich habe ja noch ein MacBook Air und wenn ich on the road bin, dann mache ich das einfach mit dem MacBook Air. Weil wenn das wegkommt oder weil damit was passiert, dann ist das nicht ganz so schmerzhaft, wie als wenn mein Hauptrechner irgendwie unter die Räder kommt. Aber das habe ich mir komplett abgewöhnt. Da bin ich auch mittlerweile abgestumpft. ich nehme immer das große MacBook mit, jeden Tag, auf jede Veranstaltung, überall hin mit. Es sieht auch dementsprechend mittlerweile aus. Also es halt ist echt verdingt und verdonkt mittlerweile. Aber das Einzige, was ich mache, ist, dass ich Time Machine sehr gut pflege. Ja. Das heißt, dass wenn es zum Verlust kommt, dass ich zumindest die Daten noch habe. Aber also mir ist das Risiko bewusst, so einen 6.000-Euro-Rechner irgendwie auch wirklich auf die letzte halbseitige Veranstaltung mitzunehmen. Aber ich mache es, weil ich einfach alle Daten, ich möchte abends nicht nach Hause kommen und dann nochmal 100 Sachen hin und her kopieren und so. Das hat sich nicht in der Praxis nicht bewährt.
Ja, ich habe so ein zweites MacBook Pro, ein kleines, ein 13er. Das ist in der Agentur nicht genutzt worden und dann habe ich es mir einfach mitgenommen. Und lustigerweise, meine Fantasie war, ich nehme das auch mit zu Jobs und es ist ein reiner Tethermaschine und so weiter. Aber mir ist dann beim ersten Job, wo ich es dabei hatte, ist das direkt mir auf die Füße gefallen, weil ich nicht mehr an meine E-Mails kam. Ich müsste ihn einfach komplett mit dem anderen klonen, damit ich das richtig gut nutzen könnte, damit ich alles dabei habe. Also es ist nicht so einfach. Also ich bin jetzt auch immer mit dem Großen unterwegs.
Man wird dann auch einfach, man stumpft dann auch irgendwann ab. Weißt du, am Anfang, klar, man darf jetzt das nicht vergessen, dass das wirklich ein sensibles, also auch vor allen Dingen preissensibles Gerät ist.
Ja.
Jetzt so was Stöße und so angeht, ist der ehrlich gesagt gar nicht so sensibel. Also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. aber ja, irgendwie, es ist jetzt nach ein paar Jahren und wirklich jeden Tag mit dabei, ist man dann einfach so ein bisschen abgestumpft und hätte ja noch immer JT-Jange, ne?
Richtig. Ist aber immer noch ein großartiges Gerät. Es ist immer noch ein großartiges Gerät. Also ich bin immer noch von der Performance her so wahnsinnig happy mit dem Teil.
Ja, und ich habe noch ein M1. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, schon M4, ne?
Ja, genau. Ja.
Ja.
Aber ich wüsste nicht, was der schneller können sollte, müsste.
Ja, müsstest du jetzt wahrscheinlich ausprobieren. Das Einzige, was ich auch jetzt wirklich nach dem harten Dauereinsatz, aber das ist auch bei mir speziell, weil ich ja, wie gesagt, so einfach auch viele Veranstaltungen habe und dadurch viele Daten und viel immer on the road und so. Ich ärgere mich nach wie vor, dass ich nicht damals den ganzen Weg gegangen bin und 8 Terabyte reingepackt habe. Bei mir sind es 4 und das ist auch okay, aber manchmal komme ich ans Limit und das ärgert mich. Da denke ich, da hättest du auch all in gehen können. Aber gut, beim nächsten Mal bin ich schlauer.
Ja. So. Ja. Zwei Kameras trage ich auch bei Business-Veranstaltungen mit dem Holdfast. Meistens habe ich nur eine Kamera und die habe ich ganz normal am Gurt.
Genau, bei den Gurten für die Canons, für die Nikons habe ich Peak Design Gurte.
Ich auch.
Und die Leicas hängen an den original Leica Gurten. Mal gucken, vielleicht ändere ich das nochmal. Die sind gut, aber die sind auch eher so auf der kürzeren Seite. Also sind gerade noch so okay, aber manchmal wünsche ich mir, dass die so ein Müh länger sind, wären. Genau. Was ich immer noch bei Business-Jobs auf jeden Fall immer dabei habe, ist Gaffer. Da kaufe ich mir
gerne, ist ein guter Punkt.
Da kaufe ich mir gerne das Schmale und zwar in so Leuchtfarben, weil ich das gerne als Markierung setze.
Ja. Das Gute ist, wenn du ein gutes Gaffer hast, kannst du das ja super halbieren oder vierteln. Das lässt sich ja dann auch, weißt du, wenn du so ein richtiges. Ja,
aber genau, also wenn ich on location fahre mit Stativgerödel und so, dann habe ich sowieso, da habe ich nochmal eine Spezialtasche, eine Stativtasche. Da sind nochmal außen verschiedene Fächer dran. Da habe ich immer dickes Gaffer und habe auch das dünne Markierungsgaffer auch mit dabei. Da habe ich das nehme ich da gar nicht raus, das ist immer da drin.
Ja.
Was ich noch in meinem Think Tank habe, also als Standard, das liegt da auch immer drin. Das ist also einmal hier, das hatten wir mal letztes Jahr zu Weihnachten, Johannstuch, Kamerareinigungstuch und vor allen Dingen benutze ich es als Brillenreinigungstuch, weil durch den Sucher gucken schmiert die Brille vorne immer gerne so ein bisschen. Das heißt, ich muss einfach regelmäßig Brille putzen und dafür sind die Tücher einfach gut geeignet und man kann sie als Einstecktücher schnell mal benutzen, falls man mal so detektivmäßig, weißt du, so wie früher im Yps-Heft, die Tipps einfach mal auf Toilette gehen und sich ein Einstecktuch reinmachen und schon ist man, sieht man, ist man ganz anders.
Weil du gerade gesagt hast, durch den Sucher gucken, wer es nicht weiß, ein Q-Tip, damit den Sucher, also sauber machen, ist manchmal auch ein echtes Highlight. Ich vergesse es gerne und wenn ich das nach einem halben Jahr mal meinen Sucher mit einem Q-Tip sauber gemacht habe, denke ich, oh, das ist aber hell hier.
Ja, also auch auf die Gefahr, dass ich mich blamiere. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Sucher sauber gemacht.
Das ist vor allen Dingen in genau 3 Sekunden fertig. Also du nimmst einen Q-Tip und gehst einmal durch den Sucher, ne? Einfach schmeißt den weg und alles ist hell. Das ist wirklich
krass.
Schön.
Ja, okay, krasser Tipp. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ein Sucher. Habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie einen Sucher sauber gemacht.
Mach das mal. Du wirst ausrasten.
Okay. Also das Anker-Ladegerät habe ich gesagt, USB-C-Akku drauf achten immer, weil ich habe halt auch ältere Nikon-Akkus, die ja auch vollkommen in Ordnung sind. Aber solange die nicht das C drin haben im Namen, kann ich die halt nicht in der Kamera laden, die älteren Teile. Ja. Visitenkarten habe ich auch dabei, gebe ich auch nur auf Nachfrage raus. Und
sind ja auch teuer.
Ja. Ach so, genau. Was ich dabei habe, ist ein Proteinriegel. Und zwar ein ganz besonderer, weil es der einzige ist, der mir schmeckt.
Was? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Ein Proteinriegel.
Protein, ja. Mhm.
Und ich brauche den auch relativ regelmäßig.
Okay. Und welcher schmeckt dir? Banane, Knoblauch?
Nee, das ist der, da habe ich dann auch, die kaufe ich gerne in so einem Display direkt, so mit so 24 Stück drin oder so. Die nehme ich auch zum Fahrradfahren, die nehme ich für alle Lebenslagen. Das ist der Koro Protein Bar Deluxe Pistachio.
Sehr gut.
Gibt's auch noch als Salted Caramel, finde ich auch gut, aber die Pistazienvariante finde ich am besten.
Okay.
Ja, und also das ist auch so ein Ding von mir. Da bin ich irgendwie speziell. Du hast gerade so ein bisschen gegrinst, als ich gesagt habe, ich benutze den relativ regelmäßig. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich auch auf Business-Veranstaltungen, dass ich nie ans Buffet gehe. Das stimmt nicht. Ich gehe auch manchmal ans Buffet. Ich mache es aber ungern. Und ich bin, wenn es auch so kleine Snacks gibt, auch nachmittags oder frühmorgens oder so, ich bin echt der Letzte, der sich, obwohl ich Hunger habe, ich einfach, wenn ich dort arbeite und Kameras auch in die Hand habe, ich komme mir einfach immer doof vor Auftraggebern zu essen. Es ist einfach so. Und ich schieb mir auch lieber noch mal irgendwie in der Ecke schnell hinten, während die Vorträge halten, schiebe ich mir noch mal schnell so eine Koro-Bar rein, anstatt mich da mit den ganzen anderen Gästen in die Schlange am Buffet einzustellen, weil es mir einfach unangenehm ist. Aber das ist, ich weiß, dass das so ein bisschen, dass ich ja speziell bin, aber deswegen kommt auch dieser hohe, habe ich so einen hohen Verschleiß an Proteinriegeln, weil ich einfach nicht so häufig an die, zu denen ich auch oft, die Aufträge sagen mal, Nils oder Herr Hasenau, nehmen Sie sich auch was zu essen? Er so, ja, gucke ich später mal. Und meistens sage ich, ja, nee, das klemme ich mir, es ist mir irgendwie, mache ich nicht gerne.
Ich kann das total nachvollziehen. Bei mir ist es sehr davon abhängig, wie lange ich gebucht bin.
Genau, es ist, wie gesagt, es ist auch situationsabhängig und es stimmt auch nicht, dass ich nie was esse dort. Ne? Mhm. Aber es kommt immer darauf an, wie gut kenne ich den Auftraggeber, kann ich den einschätzen, war das eine, so.
Ja, ich verstehe das. Aber so ab 4 Stunden oder so habe ich da keine Skrupel mehr. Ja. Also wenn ich für 2 Stunden gebucht bin, gehe ich ganz sicher nicht ans Buffet. Das mache ich einfach nicht. Dann maximal einen Kaffee oder ein Wasser oder sowas. Aber ab 4 Stunden denke ich, das gehört jetzt dazu und das ist auch wichtig. Und ich habe auch was dabei in der Regel, aber ich bin auch manchmal eine Schluse und habe nichts dabei und dann.
Und bei Getränken zum Beispiel, da habe ich überhaupt keine Hemmungen. Also da ganz im Gegenteil. Da gerade bei diesen Veranstaltungen, die haben ja häufig auch so, wie nennt man Sekt. Das so? Hostel.
Entschuldigung.
Ja, genau. Wenn es was zu feiern gibt, da bin ich natürlich der Erste, der da steht. Nee, weil ich wollte gerade sagen, da komme ich auch, die haben ja häufig so Hostessen, also die dann Gläser schon mal vorab eingießen und so. Da mache ich auch gar keine Gefangene. Ich sage denen gleich, gib mir 2 Flaschen. Immer so, wieso? Aber kann ja so, nee, ich bin hier der Fotograf.
Mumm, ist genau meins. Gib mir mal 2 Flaschen hier.
Ja, nein, ich hole mir.
Und Strohhalm.
Und die, ich hole mir gleich zu Anfang der Veranstaltung, hole ich mir meistens 1-2 Wasserflaschen und die stelle ich dann neben meine Tasche. Und ich sauf dann auch direkt aus der Flasche raus. Das ist dann.
Neben der Rede von Christian Lindner. So sieht's aus. Ja, das ist so, aber es war doch jetzt ergiebig, Nils. Also ich dachte, wir reden da kürzer drüber.
Ja, und übrigens, dass diese Mattierungspapiere, die ich natürlich auch benutze, habe ich, da nehme ich auch immer die gleichen. Das sind die, weil es die bei DM gibt, das sind die Essence All About Art.
Ah, okay. Nein, ja. Ich nehme Shiseido natürlich. Da kostet die Packung 45 Euro. Und aber ein guter Tipp, die gibt's auch in günstig, ja?
Wiederhol bitte nochmal, was du gesagt hast, weil ich habe das jetzt gerade.
Ich nehme die von Shiseido. Von Shiseido? Shiseido, so heißt die Marke. Das ist eine relativ teure Marke und ich dachte immer, es wären die einzigen, die diese Mattierungstücher richtig in gut machen. Und die muss ich auch bei Amazon jedes Mal bestellen und die sind relativ teuer. Also, ich weiß nicht, wie viel zahlst du für deine?
1,95 Euro.
Okay. Die schickst du mir, kannst du die auch in die,
Ja, gerne. Das sind diese Standard, die haben so ein Mintgrün. Mit einer pinken Schrift. Also sie sehen auch relativ gut aus.
Okay, die Menschen werden aber nicht pinkgrün, wenn du sie damit abholst.
Nee. Das ist sozusagen so dieses das Standardpapier.
Ich dachte immer, Shiseido wäre der Standard. Gut, again what learned.
Ja.
Verdammt. Aber so mal Reflektoren hast du auch nicht mehr dabei.
Würde ich gerne, aber das Problem beim Reflektor ist, dass du eine Assistenz brauchst.
Genau. Oder einen echt guten Reflektorhalter, der irgendwie flexibel, schnell einstellbar ist oder sowas.
Das wiederum, also jetzt gehen wir natürlich ins Detail. Wenn ich Porträts mache im Studio-Setup,
ja,
dann habe ich immer einen Reflektor dabei, weil den setze ich gerne nochmal von unten. Also so. Ja. Und da muss man aber gucken, ist das ein Brillenträger und da gibt es nochmal verschiedene. Aber den habe ich immer dabei, weil der kann einem schon helfen. Und den benutze ich einfach mit einer Superclamp. Mhm. Also ein Stativ mit einer Superclamp drauf und in die Superclamp klemme ich dann den Reflektor, weil das ist ein Sunbounce-Reflektor von California Sunbounce und die haben ja diese Metallstreben, diese Wobbelreflektoren, die kannst du vergessen, da kannst du gar nichts mit tun.
Nein, ich habe auch einen Sunbounce, den Sunbounce Mini, haben wir uns glaube ich schon mal drüber lustig gemacht, das alles stimmt, aber nicht der Name.
Ja. Genau, und es gibt nämlich noch den Micro Mini, glaube ich.
Also der ist ja nur 1 Meter breit.
Ja, genau.
Jetzt, ich habe noch 2 Tipps der Woche.
Ja, lass mich doch erstmal gerade auf die Liste gucken, ob ich hier alles habe. Also Taschen hatten wir, Think Tank, dann diese ganze Compagnon-Abteilung. Übrigens, die Compagnon-Taschen, die sind auch verflixt teuer, muss ich sagen, aber die habe ich wirklich schon sehr gerne.
Mhm.
Also die haben, eine Tasche ist mir ja mal geklaut worden, da warst du dabei in Portugal.
Aus dem Auto.
Mhm. Ja, genau. Die habe ich dann aber auch sofort ersetzt, also ohne geht nicht. Ich wollte noch vorhin, das hatte ich dann, weil du das Thema angesprochen hast, ich wollte noch mal kurz auf das Thema Schuhe zu sprechen kommen.
Richtig, ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ich in meinem Koffer, ich habe so einen großen Rollkoffer, den ich hinter mir herziehe, wenn ich richtig viel Gerödel dabei habe, den habe ich von dir damals bekommen, vielleicht.
Das ist aber der ganz große, das war auch
nicht der ganz große.
Das war nicht der Daily, das war der X300, glaube ich, ist das.
Genau, und da habe ich relativ versteckt, das jetzt auch Quatsch, dass ich es sage, aber ich habe da so einen Apple AirTag drin.
Ach so, ja, das ist bei mir auch Standard.
Keine Ahnung, überall drin. Ob das mir dann hilft oder so, aber der ist da drin.
Ja, naja, AirTags hab ich natürlich auch überall eingenäht, ist logisch.
Ja.
Alleine schon aus dem Grund, dass ich manchmal nicht weiß, wo ich meine Tasche abgelegt habe.
Das ist übrigens auch der Grund, warum ich eigentlich glaube, dass so ein MacBook relativ sicher ist, weil jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass er erstens damit nichts anfangen kann, dass er das gar nicht geöffnet bekommt und zweitens, dass es nachverfolgbar ist, natürlich. Jetzt nicht, ne? Mit wo ist und, naja, okay. Du wolltest auf Schuhe zurückkommen.
Genau, ich wollte nochmal ganz kurz zur Kleiderordnung kommen. Fangen wir mal da an. Businessveranstaltungen, fahre ich zwei unterschiedliche Schienen. Also ich habe kein Problem mit Jeans zum Beispiel. Jeans, Hemd, Sakko. Kein Themchen. Kann eine blaue Jeans, kann aber auch eine schwarze Jeans sein. Kann aber auch eine Chino sein.
Ja, je nach Jahreszeit.
Je nach Jahreszeit und natürlich hängt natürlich auch von der Farbe des Hemdes und des Sakkos ab, was ich an dem Tag zur Verfügung habe, was gerade gewaschen ist oder nicht. Meine Chinos kaufe ich bei Hackett.
Mhm. Jetzt geht's los. What's in my bag?
What's on my body? Also, ich trage
What's
gerne.
What's on my ass?
Trage gerne Hackett-Hosen. Was das günstigste, aber beste, nein, nicht das beste Sakko, aber das für viele Arbeitseinsätze beste Sakko und das günstigste Sakko, was ich gekauft habe, ist von Uniqlo. Das ist so ein ganz dünnes, dunkelblaues Sakko aus so einem Stoff, wo man schon so denkt, so, oh, da ist aber auch ein bisschen Kunstfaser mit drin. Aber das ist halt, das knittert nie.
Das ist Stretch. Sehr gut.
Das ist echt top. Das hat irgendwie mal 60 Euro gekostet oder so. Und ja, genau. Also und bei Uniqlo kann man auch immer mal schnell nochmal ein Businesshemd kaufen. Obwohl, da bin ich jetzt in einer privilegierten Situation. Uniqlo ist nur 300 Meter Luftlinie von mir entfernt. Das heißt, manchmal ist es so, dass wenn ich abends feststelle, das hatte ich jetzt gerade neulich, scheiße, ich habe überhaupt nichts mehr gewaschen, dann laufe ich schnell zu Uniqlo und hole mir nochmal schnell ein hellblaues Businesshemd oder so.
Sehr gut.
Ja, genau. Das ist also, genau, Schuhe. So, jetzt wird es aber ein bisschen speziell.
Glaube ich sofort.
Ja, Ich muss es kurz googeln. Du hast vorhin gesagt, was trägst du für Schuhe?
Ich trage standardmäßig Lederhalbschuhe, die mir sehr gut stehen. Die sehen auch wirklich sehr, sehr gut aus. Aber nach ungefähr 6 Stunden werden sie schmerzhaft.
Ja,
solange halte ich es gut durch.
Ja.
Aber dann wird es schmerzhaft. Aber die sind leise, relativ unkaputtbar. Ich pflege sie aber auch ordentlich. Das heißt, ich putze sie auch wirklich viel. Ich mag die, aber ich habe auch kein Problem, dann auf einer Hochzeit zur Abendveranstaltung weiße Sneaker dann anzuziehen.
Mhm.
Auch wenn man weiße Sneaker eigentlich gar nicht mehr tragen kann, weil die auch ein bisschen over sind. Naja, ich trage dann Sneaker, egal welche Farbe.
Okay. Also ich habe das... Die habe ich, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr gekauft. Also das hatte ich neulich auf der Business-Veranstaltung in Dubrovnik. Da gab es so ein VIP-Dinner, so ein Sommer-VIP-Dinner. Und das hatte ich jetzt auch auf ein oder zwei Hochzeiten, so Sommerhochzeiten, wo ich weiß, da geht's ein bisschen gediegener zu. Also das kann man ja vorher schon abschätzen, ob das so Kunden sind, so aus einer anderen Kaste. Für die habe ich mir ein paar schöne Sommerloafer gekauft, die man dann barfuß tragen kann, damit die also nicht komplett aus dem Rahmen fallen. Ne? Aber das ist jetzt gar nicht der Tipp. Nee, was ich werde ja, je älter ich werde, desto uneitler werde ich auch. Und je größer meine Gebrechen voranschreiten, desto unärgerlicher werde ich einfach. Ne? Weil ich denke so, Schmerz oder Anti-Schmerz geht vor gut aussehen. Deswegen.
Nächste Saison gehe ich in Birkenstock zur Hochzeit.
Richtig. Deswegen mache ich das jetzt in Birkenstocks. Also, das ist jetzt kein Scherz. Ja, im Ernst. Und ja, aber die Firma Birkenstock hat sich ja weiterentwickelt. Die nicht. Kein Zweirimer. Den trage ich natürlich nicht, sondern Birkenstock hat normale, also sie haben auch Stiefel und so, aber ich trage von denen so Halbschuhe, die nennen sich Bend. Bend Low.
Ah, ja.
Und das ist ein ganz dunkelblaues Wildleder. Die sehen halt so, die haben halt so ein bisschen diese Birkenstockform. Das ist halt das Blöde bei denen. Die sehen so ein bisschen vorne aus wie so Clownsschuhe.
Mhm.
Aber bei dem Dunkelblau fällt das nicht ganz so auf.
Ja.
Und die sind einfach sehr bequem, weil die sind,
ja klar. Der Fuß geht im Alter ja auch auseinander.
So, dementsprechend ist mein auf Business-Veranstaltungen und auf Hochzeiten ist mein Standardschuh ist ein geschlossener Birkenstock. Und der geht aber, wie gesagt, der geht locker als normaler Halbschuh durch.
Das, ja.
Ja. Genau.
Ja, so ist es. Lass uns das Thema Schuhe nicht zu weit aufmachen, sonst werden wir wieder eine Diskussion lostreten, weil das immer Schuhe, das wie, endet immer in einem großen.
Aber über Schuhe kann man doch nicht diskutieren. Jeder hat doch andere Füße. Also muss doch jeder, das ist doch ein sehr individuelles Thema. Das kann man doch nicht über einen Kamm scheren.
Das stimmt, das stimmt. Aber dann, ja, mit welchen Schuhen darf man zu Hochzeiten gehen, mit welchen nicht? Ah ja, naja, gut.
Ja, gut. Also das ist ja das Gleiche wie,
Rucksack oder nicht Rucksack?
Nee, also du kannst natürlich mit allem zur,
also Gummistiefel kannst, gehen nicht.
Na, Gummistiefel gehen nicht, aber das ist ja wie mit allen anderen Dresscodes. Also zum Beispiel, ja. Ich persönlich fühle mich halt, wenn ich zum Beispiel zu einer Trauung gehe, dann muss ich einen Sakko anhaben. Ich, auch wenn es eine heiße Sommerhochzeit ist und ich bin dort der Dienstleister und ich bin der Fotograf, ich bin mir sicher, dass mir die 95% aller Kunden würden es mir durchgehen lassen, wenn ich Chino und Hemd an hätte. Bin ich mir sicher. Aber das würde ich nicht machen. Also das mache ich einfach nicht. Ich ziehe mir einen Sakko an, Punkt, machen alle anderen auch.
Und ab 35 Grad mache ich das.
Und das hatte ich,
weil ich finde es sieht noch okay aus. Es sieht mit dem, ich finde der Holdfast sieht einfach super aus. Er sieht so ein bisschen aus wie Hosenträger und die passen. Der Holdfast passt perfekt zu meinen Schuhen, die ein bisschen wehtun. Und dann geht es. Ansonsten hat das Sakko natürlich den großen Vorteil, dass man die Schweißringe nicht so sieht. Aber dann muss man halt ein dunkles Hemd tragen. Das und wie, genau. Also, aber da ist jeder anders.
Da habe ich ein, zwei Beispiele, dass bei sehr heißen Hochzeiten dunkle, insbesondere schwarze Hemden, keine gute Variante sind. Also gar keine gute Variante. Die sehen nämlich nicht nur scheiße aus, wenn du schwitzt, also dann fällt es nicht ganz so aus, es fällt aber auf, nachdem du geschwitzt hast. Ich hatte natürlich alles voller Salzränder auf dem schwarzen
Hemd. Ja, okay, klar. Dann hat man zwei Hemden dabei.
Ja, nee, also ich habe mit Sakko überhaupt gar kein Problem. Also wie gesagt, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man keins anhat, aber das ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Also ich trage einfach gerne zur Trauung, rödel ich so auf, wie gesagt, da trage ich dann ja auch gerne mal feine Schuhe oder so. Da rüttel ich so auf, als wenn ich eingeladen worden wäre.
Ja.
Aber das mache ich mehr für mich, weil mir das Freude macht, als für die. Also ich mache es auch für die, aber ich mache es für beide. Mache es für mich und für die Kunden.
Ich trage auch Sakko, auch wenn es mich ein bisschen nervt und nicht nur wegen der Temperatur, sondern einfach, weil der Holdfast und ein Sakko sich auch gerne mal so ein bisschen vertüdeln und ne, das ist so, dann musst du es unterm Sakko hervorholen und so. Ohne Sakko fühlt man sich viel, viel freier und ist viel, viel beweglicher und freier. Aber ich trage auch Sakko. Ja. Punkt.
So.
Nils, ich wollte dir noch zwei, das ist wirklich nur für dich, zwei Tipps der Woche, die würde ich dir gerne überhelfen. Das sind zwei AI-Tipps, zwei KIs. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch das eine, die eine oder andere Hörerin wird die eine App ganz sicher kennen, und das ist die App Suno, S-U-N-O. Es ist ein Liedgenerator, ein Musikgenerator, und der macht mir unfassbar viel Freude. Er könnte den ganzen Tag vorsitzen. Da kann man auch, möchte ich dir sehr empfehlen, das mal mit Paula zu machen. Ich habe da sowas wie den Peanut Butter Muffin Party Song gemacht. Da kannst du so Kinderlieder machen und es hat eine Qualität. Du legst dich hin. Du kannst sogar Text eingeben. Du kannst natürlich ein Thema vorgeben, dann schreibt er dir selber einen Text, aber du kannst auch dir bei Midjourney irgendwie, bei ChatGPT ein kleines Gedicht machen und dann singt dir das Gedicht vor, und es ist auf einem Niveau, das ist ein bisschen, also da kriegt man Angst. Da kriegt man wirklich Angst.
Wenn ich kann sozusagen KI sagen, schreib mir bitte ein Lied über dieses oder jenes Thema, aber bitte bring auf jeden Fall die Phrase Hebung von Effizienzreserven in Sozialversicherungssystemen unter.
Müsst ihr hinbekommen. Müsste ja hinbekommen. Tatsächlich. Und dann sagst du noch Melodic Song, Akustik, Frauenstimme, Männerstimme, wie du möchtest. Probier's mal aus. Es ist wirklich, wirklich gut. Jeder, der es nicht kennt, es ist wirklich super geil.
Suno.com. Aber sag's nicht zu laut. Weißt du was, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wenn das die breite Bevölkerung erfährt, dann müssen wir uns den Schrott doch hier auf jeder Hochzeit demnächst anhören. So als Überraschung.
Du wirst lachen?
Als Überraschung fürs Brautpaar.
Tatsächlich geht das sehr gut. Und ich habe auch schon gehört, dass wohl einige Playlisten auf Spotify nur von solchen KI-Songs voll sind. Aber probier es mal aus, es ist wirklich crazy. Und die zweite App, die ich empfehlen wollte, ist die App Talktastic. Warte mal, ist das auch der richtige Name? Doch, Talktastic. Das ist eine ganz, ganz kleine App, die du im OS hast, der du Texte diktieren kannst. Also du kannst einfach auf Record drücken oder auf Stell dich an. Und dann sprichst du halt einfach frei von der Leber weg. Und diese KI übernimmt den Text nicht nur, sondern sie zieht ihn gerade. Das heißt, sie nimmt jedes weg, die nimmt jeden Formulierungsfehler weg. Sie zieht den einfach gerade und danach ist er sofort in einer Zwischenablage und du kannst ihn einfügen. Das heißt, du kannst richtig sauber E-Mails beantworten. Letzte Woche habe ich noch erzählt, dass es sowieso die KI machen kann, aber du kannst auch so Texte einfach einsprechen und sie werden sofort umformuliert, sauber gezogen, gerade gezogen, funktioniert ziemlich fantastisch und du kannst sie einfügen.
Okay.
So. Nicht schlecht, oder?
Ja, der zweite Tipp, den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Beim ersten bin ich mir noch nicht so sicher.
Den musst du unbedingt nur für Paula schon mal.
Wie? Okay.
Kinderlieder gehen sehr, sehr hervorragend. Du kannst bei Suno übrigens auch ein Lieblingslied deiner Wahl hochladen und dann kommt der Song, der rauskommt, in dem Stil deines Songs. Also verstehst du?
Ach so.
Kannst du
ja, verstehe.
Ich könnte jetzt die Berliner Philharmoniker da eingeben und dann, naja, egal. Gut. Hast du uns Musik mitgebracht, Nils?
Und zwar ein Lied, ich hatte ja neulich erzählt, dass ich vor einer Woche bei Wanda auf einem Konzert gewesen bin und jetzt hat mich irgendwie die neuere Platte auch nicht losgelassen und es gibt das eine Lied, das heißt Bei Niemand Anders und das finde ich so schön, das habe ich mir so viel angehört in letzter Zeit, dass ich das jetzt noch zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Lied mit auf die Playliste setze.
Sehr gut. Gut. Ich habe die letzte Episode mit Quincy Jones begonnen und Quincy Jones habe ich mir diese Woche noch ein bisschen reingezimmert und bin da, ich weiß, da werden jetzt Diskussionen folgen, bin bei Michael Jackson Thriller bei der Platte gelandet und da ist einer meiner Leib- und Magen-Songs Human Nature drauf und den würde ich gerne nehmen. Michael Jackson von Quincy Jones, der hat, glaube ich, die Off the Wall, die Thriller und die Bad produziert. Und die sind alle drei. Ja, Michael Jackson, schwieriges Thema, aber man muss Musik und Künstler trennen. So, Punkt. Und ich war vierte bis sechste Klasse ein riesen Michael Jackson-Fan in der Grundschule. Und meine Eltern haben mich nicht zum Konzert gelassen vor dem Reichstag damals. Da gab es irgendeine Diskussion mit irgendeiner Note, die nicht so... Das ist die Tragödie meiner Kindheit.
Ja, verstehe.
Ich durfte zu allen anderen Konzerten, aber da durfte ich nicht hin. Ah,
ausgerechnet.
Ausgerechnet. Nun gut, ja.
Okay.
Nils, dann
wünsche ich dir übrigens, wenn ich jetzt hier gerade mal so auf den Timer gucke, dieses kleine Mini-Thema, was wir uns für 15 Minuten vorgenommen hatten, das war jetzt doch ein bisschen ergiebiger als gedacht, ne?
Durchaus, aber da war ja auch der Christian vorne noch raus.
Ach ja, oh Gott, den schneide ich raus. Das war ja unerträglich.
Dann sage ich jetzt noch ein paar Mal Christian, Christian, Christian.
Ja, außerdem das Lied von dem, da hast du das Lied mal angehört, was ich damals hier in die Playlist geschmissen habe? Christian Lindner von Marlo Grosshardt, hast du das Lied mal gehört?
Ich glaube, ich hatte das damit gehört, aber ich habe es jetzt nicht mehr so parat. Ja,
ja, dann ziehst du noch mal rein.
Gut. Sehr gut, Nils. Eine ruhigere Woche als die letzte wünsche ich dir. Uns wünsche ich uns. So. Und wir hören uns.
Ja, danke. Es geht jetzt ja auch stramm auf die... Ich spüre seit gestern oder so, spüre ich so eine Art Vorweihnachtlichkeit.
ein bisschen, ja.
Das liegt wahrscheinlich auch an den Temperaturen, aber jetzt muss ich sagen, es liegt was in der Luft.
Ja.
Ich merke richtig, wie die Leute besinnlicher werden auf der Straße.
Hello, I love.
Ja, okay.
So sieht das. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo is on Tuesday. And I hope we'd see each other again.